Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Das bin ich. Herzlich willkommen. Der Regisseur Jochen Hick, der hat viele wichtige Dokumentarfilme über queere Themen gemacht. Für seinen neuen Film Queer Exile Berlin hat er Menschen aus aller Welt getroffen, die aus politischen und auch aus persönlichen Gründen eine neue Heimat in Berlin gesucht haben und manchmal doch auch gegen ganz schöne Widerstände ankämpfen mussten. Wir hören mal.
Berlin is not a place where you come to discover yourself. If you don't know who you are and you come to Berlin, you get lost.
Wenn man also nach Berlin kommt, ohne zu wissen, wer man wirklich ist, dann ist man in dieser Stadt verloren, sagt dieser Protagonist. Über den Film Queer Exile Berlin sprechen wir gleich hier im Kompressor. 6 queere Menschen unterschiedlichster Herkunft lernen wir in dem neuen Dokumentarfilm Queer Exile Berlin kennen. Menschen, die Berlin als ihre Heimat gewählt haben, entweder weil sie es so wollten oder weil sie es so mussten oder, wie im Fall von Gloria Viagra, auch schon ein echtes Berliner Urgestein sind.
Das hat einfach so tierisch zugenommen, dass hier alles platt gemacht wird. Und ich war lange sicher wirklich, dass Berlin Berliner Schnauze bleibt und Berlin wird immer wieder stehen und so weiter. Und das ist einfach fucking Geld, macht doch so viel kaputt.
Nach Out in Ost-Berlin und Mein wunderbares West-Berlin zeigt Regisseur Jochen Hick jetzt mit Queer Exile Berlin den letzten Teil seiner Berlin-Trilogie. Das Porträt einer widersprüchlichen, oft grauen Stadt, an der manche Träume zerschellen. Und wir sprechen jetzt über Queer Exile Berlin. Herzlich willkommen, Jochen Hick.
Vielen Dank, dass ich hier bin.
Wir lernen da eben unterschiedlichste Protagonistinnen, Protagonisten kennen. Eine portugiesische Transfrau, die schon genannte Gloria Viagra, alteingesessene, selbstbezeichnete Transe, auch einen russischen Schwulen, einen syrischen Darwisch, eine polnische Aktivistin. Warum kommen all diese Menschen nach Berlin? Was sind ihre Motive? Geht's um Geld? Geht's um Selbstverwirklichung? Ist das Zufall?
Also ich glaube, die meisten kommen nach Berlin, weil Berlin halt einfach sich so einen Ruf vielleicht erarbeitet hat. Also ich würde sagen, es hatte ja immer so ein bisschen so einen ganz bestimmten Ruf vor dem Fall der Mauer. Da sind ja ganz viele aus Westdeutschland gekommen. Zu denen gehört natürlich auch Gloria Viagra, die ja nicht in Berlin geboren ist, sondern eigentlich an der Mosel und dann nach Köln und dann floh sie mit ihrer Mutter vor der eigentlich Gewalt des Vaters und kam dann in eigentlich feministische linke Wohngemeinschaften und ist dort irgendwie aufgewachsen und war so auch auf der allerersten HAW-Demonstration mit ihrer Mutter Anfang der 70er Jahre. Die kommen alle her aus den verschiedensten Gründen. Natürlich geht man immer an Orte, wo man auch glaubt, dass mehr seines oder ihresgleichen sind. Deswegen kann man ja auch sagen, es sind ja ganz viele Menschen in Berlin im Exil, weil sie eben auch von Orten kommen, wo sie finden, irgendwie sie konnten sich nicht so entfalten oder sie fanden es zu heteronormativ. Aber die Gründe sind natürlich sehr verschieden. Es gibt natürlich wirtschaftliche Gründe. Es gab ja die Bewegung der queeren Migranten aus Südeuropa nach der Finanzkrise, wo sehr viele Portugiesinnen, Spanierinnen und Griechen kamen und davor war sogar die Sache, dass es eigentlich auch sehr hart angezogen ist in Russland. Mischa Batesian ist im Film, der ist eigentlich schon 2008 gekommen, aber da waren ja schon die niedergeschlagenen CSDs in Moskau. Es gibt durch die Flüchtlingsbewegung aus Syrien und auch aus Afghanistan gibt es ganz, ganz viele Leute, die entweder über die Death Route oder über andere Wege nach Deutschland gekommen sind. Und diese alle finden natürlich hier Communities, die schon so wenigstens eine kritische Masse haben, dass sie sagen können, irgendwie, da kann ich etwas machen, da kann ich mich persönlich entfalten und da kann ich auch künstlerisch was machen.
Wir lernen auf jeden Fall, dass Berlin outstanding ist, wirklich einzigartig, auch was diesen Mythos betrifft. Und ich meine, letzten Endes speist der sich ja schon aus Geschichten von Christopher Isherwood und ist einfach schon wirklich steinalt. Wir lernen gleichzeitig auch durch einen New Yorker Protagonisten, dass es hier wirklich nochmal libertärer und besonderer und freier vielleicht zugeht als in New York. Nichtsdestotrotz lernen wir eine Stadt kennen und Menschen kennen, die zwischen Wunsch und Wirklichkeit hier ankommen, hier leben und die auch in Teilen an dieser Stadt scheitern. Was sind diese Punkte? Wann wird Berlin auch wirklich feindlich?
Alle haben ihre verschiedenen Downsides natürlich auch erlebt. Also natürlich Jean-Ulrich Désert, der ja mittlerweile auch seine große Einzelausstellung hier in Berlin hatte, der auch in der Neuen Nationalgalerie mit einem Kunstwerk von sich jetzt vertreten war. Er kam her eigentlich zu der Verhüllung des Reichstags von Christo und um diese Zeit wurde er wirklich das erste Mal richtig tätlich angegriffen in seinem Leben von Weißen.
Das war 1995, ne?
Ja, das war genau. Das war und lustigerweise hat er gestern in der Diskussion im Kino gesagt, dass er eigentlich das ihn bewegt hat, wirklich nach Berlin zu gehen, weil er hat danach wirklich diese Sache rausgearbeitet, ist zurückgekehrt und hat dann wirklich mit seinem Umzug 2001 sich dann entschlossen, richtig nach Berlin zu gehen und das als Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens zu machen. Für Darwish, für den jungen Non-Binären aus Syrien, ist es natürlich so, dass er erstmal hierher kam mit einem Studentenvisum, also ein ganz besonderer Weg, aber das ist eben ausgelaufen und er hat danach LGBT-Asyl beantragt und es wurde alles durch die deutsche Bürokratie, alles, was er bisher sich aufgebaut hat, bis auf null zurückgedreht und er musste sich alles wieder neu erarbeiten, was für ihn wirklich irgendwie so die Hölle war, wobei er trotzdem weiß, er hatte ein Riesenprivileg, das eben nicht über die Death Route kam, sondern über einen anderen Weg. Alle haben auch ihre unangenehmen Dinge in Berlin erlebt, weil wir ja alle irgendwie auch wissen, hohe Mieten, die Leute denken, es ist irgendwie alles so einfach, irgendwie so herzukommen. Yunis sagt zum Beispiel gleich am Anfang des Films, wenn man in diese Stadt kommt und nicht weiß, was man will, oder dann geht man einfach verloren.
Welche Rolle hat Corona da in der queeren Szene gespielt?
Corona hat eine riesige Rolle gespielt. Sie hat natürlich auch eine riesige Rolle für den Film gespielt, weil eigentlich im Grunde unser Drehbeginn war so ein paar Tage nach dem ersten Lockdown. Und wir wussten ja auch nicht, wie lange es dauert. Und dann hatten wir erst mal im ersten Jahr einfach nur gedreht, wie ist es, wenn es jetzt immer auf Corona bleibt. Es gab natürlich schon für viele sehr, sehr schwere und prekäre Situationen, waren natürlich manche eben nicht in Familienzusammenhängen. Wie sollten sie sich treffen? Die Treffpunkte waren weg. Manche Leute waren gerade frisch in die Stadt gekommen. Sie waren sonst mit Leuten ausgegangen auf Party. Sie wurden depressiv. Sie hatten ihre Jobs verloren. Sie saßen zu Hause rum, sie haben Drogen genommen und sind wirklich zahlreiche queere Menschen, also nicht nur queere, aber queere Menschen einfach auch gestorben durch Overdose, einfach weil die Freunde nicht dabei waren und das sind natürlich schon relativ schmerzhafte Erfahrungen.
Ja, und genau in diesem Sinne hören wir auch den Protagonisten Misha, der ganz schwer enttäuscht davon spricht, dass heute eigentlich nur noch alle individuell für sich so cool hinwursteln würden und von einer Gemeinschaft könne gar nicht mehr die Rede sein. Nehmen Sie das auch so wahr? War das ein solch großer Einschnitt?
Also ich glaube, Misha hat das als eine Insgesamtentwicklung, die war dann gar nicht vielleicht allein durch Corona so beeinflusst. Er war ja sehr aktivistisch schon bereits in Russland. Damals war er gar kein Queer-Aktivist, sondern mehr so für Tierschutz und verschiedene Sachen. Der hat ihn schon so mit FSB und allem in Kontakt gebracht, dass er irgendwann sagte, ich muss dieses Land verlassen. Das war damals 2008, ist dann erst nach Deutschland gegangen, hat Sozialpädagogik studiert, dann nochmal ein Kunststudium, hat dann diese unglaubliche Aktion gemacht, Save the Date, wo er ein Jahr lang jeden Tag ein Date machen musste, was auch ein Teil des Films ist. Und dann, da war er schon ein paar Jahre hier, ist er, glaube ich, 2013 das allererste Mal nach Armenien gefahren. Dann hat er eigentlich irgendwie gemerkt, dass da irgendwie auch seine Wurzeln sind. Und am Ende des Films, das ist ja wie so ein Stepping Out auch aus diesen Themen, auf internationalere Themen, ist er mit einer winzig kleinen armenischen Delegation auf einer Demonstration und sagt, das könnten wir in Armenien nie machen, aber hier kann ich es machen. Und wie so ein Zwiebelhautschälen beschreibt er das auch, was es eigentlich so bedeutet. Man kommt erst her und dann kommt so eine Phase nach der anderen Phase und am Schluss auf einmal hat er jetzt durch diese ganze Geschichte irgendwie gemerkt, dass er eigentlich irgendwie seine armenische Identität, das auf einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt irgendwie ist. Mhm. Und Insofern ist dann Berlin für alle, die herkommen, ein Ort gewesen, der extrem zu ihrer persönlichen Entwicklung beigetragen hat, ob sie es wollten oder nicht. Denn eigentlich Berlin ist es eigentlich völlig Schnurzpiepe und trotzdem irgendwie sind sie hier.
Also das heißt, trotz aller auch zwischenzeitlichen Enttäuschungen ihrer Protagonisten überwiegt dann doch irgendwie untergründig dieses Gefühl einer dann am Schluss funktionierenden, queeren, familiären Community, die die Menschen, wenn nicht auffängt und trägt, dann aber wenigstens empowert.
Ich würde sagen, es gibt so einen queeren Gedanken oder es gibt irgendwie so etwas in diesem Queeren, was die Leute verbindet, obwohl sie eigentlich gar nicht miteinander befreundet sind, gar nicht so viel miteinander zu tun haben und eigentlich sich auch in verschiedenen kleinen Subszenen innerhalb dessen irgendwie bewegen. Also ich bin der Letzte, der irgendwie immer sagt, oh, die Community war früher so toll zusammen und jetzt geht sie irgendwie auseinander. Ich glaube, die Community war eigentlich nie zusammen, wenn man genau hingeguckt hätte. Ich glaube, das ist alles irgendwie ein relativ großer Schmarrn. Man möge mir erzählen, in welcher Zeit das war. Allein die schwule und die lesbische Community, die waren in den 80er Jahren so weit entfernt voneinander und sind auch immer noch nicht so nah. Also die sind jetzt wahrscheinlich näher zusammen als in den 80ern, aber da gibt es so viele Bruchstellen. Und natürlich sind dieselben Diskussionen der queeren Community, die auch in der generellen Gesellschaft sind. Da sind alle Fragen auch zu Palästina, Israel, zu Klassismus, zu Race. Die brechen ja jetzt auch alle viel mehr auf. Und das scheint anscheinend der Film so ein bisschen irgendwie so zu schaffen, zu zeigen. Diese Bruchlinien sind irgendwie alle da, aber irgendwo gibt es da so eine Gemeinsamkeit, an was man arbeitet. Und mal gucken, so.
Sagt der Regisseur Jochen Heck über Queer Exile Berlin. Der Film läuft heute in Berlin in
6 Kinos
an.
Und 17 deutschen Städten.
Immerhin.
Das hat der Verleih doch ganz beachtlich hinbekommen.
Wir gratulieren und können diesen Film nur vollmundig empfehlen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ganz herzlichen Dank.
Auf den ersten Blick erinnert dieses Bild fast an das religiöse Motiv der trauernden Mutter Jesus. Auf den zweiten begreift man, wie erschütternd aktuell es ist. Das Foto einer jungen palästinensischen Frau, die mit einem toten Kind im Arm zu sehen ist. Das ist das Weltpressefoto des Jahres. Aufgenommen hat es der Fotograf Mohammed Salem von der Agentur Reuters im Gazastreifen, nur 10 Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Das kleine Mädchen auf dem Bild ist in ein weißes Leichentuch gehüllt. Auch das Gesicht der nach vorne gebeugten Frau ist nicht zu sehen. Heute Vormittag hat die Jury des renommierten Wettbewerbs World Press Photo die stärksten Fotos aus über 61.000 Einsendungen prämiert. Über diese Wahl spreche ich jetzt mit Karin Fromm. Sie ist Professorin für Fototheorie und fotografische Bildsprache an der Hochschule Hannover und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Fromm.
Ja, hallo Frau Ufer. Ich freue mich, hier zu sein.
Warum ist ausgerechnet dieses Bild, was ich da auch gerade beschrieben habe, so eindrücklich? Und was sagt es genau?
Also es ist definitiv ein sehr eindrückliches Bild, weil es extrem emotional ist und weil es Trauer, Tod und generell das Leid und die Opfer eines Krieges sichtbar macht. Und zwar in einer Form, dass wir uns ganz unmittelbar damit verbinden können. Das ist besonders an dem Bild. Das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich für eine fotojournalistische Bildsprache. Und wenn man in die Geschichte der World Press Fotobilder guckt, über die vielen, vielen Jahre, die es den Preis schon gibt, dann fällt auf, dass es auch viele Bilder gibt, die ähnlich funktionieren. Also da gibt es ein bestimmtes Grundmuster, dass das individuelle Leid, das wir anhand von Personen in einem Bild sehen, ein Stück weit zeichenhaft, symbolhaft für einen größeren Konflikt stehen kann. Also und insofern ist es für mich gar keine überraschende Wahl letztendlich ja. In der Auswahl, die wir vorher schon gesehen haben.
Wie sehr ist denn eigentlich eine solche Entscheidung eine wirklich rein ästhetische oder wie sehr spielen vielleicht auch gerade beim World Press Photo Award auch politische Überlegungen eine Rolle?
Also ich würde sagen, da spielen auf jeden Fall politische Überlegungen eine Rolle, wobei Bilder ja sowieso nie frei von Politik sind. Ne? Auch jede Bildauswahl ist so motiviert. Für World Press Photo ist es sehr, sehr wichtig, weil die ja zurückblicken auch damit auf die wichtigen zentralen Nachrichtenereignisse eines Jahres natürlich, welches Bild dann so als das Pressefoto des Jahres dasteht. Dadurch, dass wir dieses Mal auch die Bilder in den verschiedenen Kategorien haben, ist schon auffällig mit so einer Zielrichtung, die WordPress-Foto hat, dass wir aus allen Regionalkategorien, die vorher nominiert werden, ein Bild haben, was repräsentativ steht. Also so, dass wir eigentlich durch die ganze Welt reisen können anhand dieser Bilder und an all die Orte gehen, ja, wo Dinge problematisch sind oder ganz, ganz schwierig sind. Also wir sind in Gaza, das Bild, ne, was das, über das wir eben gesprochen haben, das steht für die Kategorie Asien. Mhm. Die haben ein Projekt aus Afrika, wo es um Mental Health Care geht. Dann ist das Thema Migration ganz groß. Das ist natürlich immer, also in vielen, vielen Jahren schon groß gewesen, ist aber auch dieses Jahr mit einer Arbeit vertreten. Mhm. Also, und zwar geht es um die Grenze in die USA. Das steht dann also für den Kontinent Nord- und Südamerika. Und wir haben ein Projekt aus der Ukraine. Also das ist, insofern ist das nicht zufällig, glaube ich, ne, dass wir so auch die wichtigen Konfliktthemen präsent haben durch die Auswahl.
Verstehe. Jetzt haben Sie gerade ja auch schon ein bisschen beschrieben, dieses Auswahlverfahren, das doch sehr ausgeklügelt ist, eben um zu garantieren, dass auch Themen und Gebiete gesehen werden, die sonst vielleicht nicht vorkommen würden. 33 Preise sind ja insgesamt vergeben worden. Welche Aufnahmen werden Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben?
Also sicher, einige bleiben mir in Erinnerung, was mir zum Beispiel gut gefällt, und das ist eine Kategorie, die gibt es erst seit 3 Jahren bei WordPress Photo, ist diese Open Format Kategorie. Da ist es eben nicht ein Einzelbild, sondern es sind oft Projekte, die so multimedial, multiperspektivisch erzählen. Und da gibt es das Projekt von Julia Kochowa, die die Alltagserfahrung im Krieg in der Ukraine versucht zu erzählen. Und das tut sie multimedial über Fotos, über Texte, so etwas wie Tagebuchnotizen, aber auch über Musik. Und das ist für mich, also das ist jetzt nicht das einzelne Bild, was hängen bleibt, aber es ist für mich ein ganz toller Ausdruck dessen, wie Krieg als Alltagserfahrung und nicht nur als das eine dramatische Ereignis, was in einem Moment stattgefunden hat, erzählt und vermittelt werden kann.
Heute Vormittag wurden die Gewinnerfotos des renommierten WordPress Photo Awards bekannt gegeben. Alle 33 prämierten Arbeiten werden auch in einer Ausstellung zu sehen sein, die in mehr als 60 Ländern weltweit zu sehen ist. Wir haben darüber mit der Professorin für Fotografie Karin Fromm gesprochen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag nach Hannover noch. Machen Sie es gut.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Alexandra Nestmann.
Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Regisseur Quentin Tarantino enthüllt, was ihm als allerletzter Film vorschwebt. Die Geschichte eines zynischen Filmkritikers im Amerika der 70er Jahre. Die Dreharbeiten sollten noch in diesem Jahr beginnen. Brad Pitt sollte noch mal vor Tarantinos Kamera stehen, dazu die Pulp-Fiction-Stars John Travolta und Bruce Willis. Doch daraus wird nichts, wie US-Medien jetzt berichten. Demnach hat Tarantino alles verworfen und sucht jetzt nach einem komplett neuen Stoff für seinen 10. und letzten Film. Wann der kommt, ist völlig unklar. Klar ist nur, dass es wirklich der letzte wird. Denn an seinem Karriereende will Tarantino festhalten. Nur eben mit einem anderen Film. Die Söhne der Beatles, Paul McCartney und John Lennon, James McCartney und Sean Ono Lennon, haben gemeinsam einen Song geschrieben und veröffentlicht. Die Ballade trägt den Titel Primrose Hill. Laut BBC ist das Lied eine Art Ode an den Aussichtsplatz im Londoner Regent's Park. Primrose Hill ist bereits McCartneys zweite Veröffentlichung in diesem Jahr. Er hatte im Februar mit Beautiful sein erstes Soloalbum seit 2016 veröffentlicht. Ono Lennon hat eine Reihe von Soloplatten rausgebracht und tritt zusätzlich regelmäßig mit verschiedenen Bands auf. Ein altes Foto aus einer Wohnung, einer Villa oder einem Salon. Ein Schnappschuss aus einer alten Akte oder einem Reisebericht. Wie können solche Bilder helfen, gestohlene Kunstwerke zu finden? Mit dieser Frage beschäftigen sich Kunstexperten in Leipzig. Auf der Jahrestagung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste geht es darum, wie Fotos Hinweise auf verschwundene Besitztümer liefern könnten, ohne auf die falsche Spur zu führen. Denn sie sind zwar wichtige Quellen, könnten aber ja auch selbst geraubt sein. In Vorträgen geht es bei der Tagung unter anderem um Restitutionsmaterialien des Bundesdenkmalamts Wien, Fotos aus dem privaten Kunsthandel der DDR oder auch aus Archiven in Frankreich. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wurde Anfang 2015 in Magdeburg gegründet und ist seitdem zentraler Ansprechpartner zu Fragen unrechtmäßig entzogenen Kulturguts. En pointe. So heißt es im klassischen Ballett, wenn die Tänzerin auf der Spitze tanzt. In New York haben sich hunderte Ballerinas aus der ganzen Welt versammelt, um den Weltrekord im Spitzentanz zu brechen, alle in weißen Tütüs. Eine Minute lang standen 365 Tänzerinnen simultan auf ihren Spitzen und brachen damit den bisherigen Rekord. Im Jahr 2019 hatten es nur 305 Tänzerinnen geschafft.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Preisverleihungen, wenigstens im Filmbusiness, sind ja oft Termine, an denen sich die Branche in erster Linie selber feiert und wunderbar auf die Schulter klopft. Wie ist es eigentlich bei den deutschen Computerspielepreisen für Videospieleentwickler in Deutschland? Ist das ja heute ein ganz besonderer Tag, denn heute Abend in München wird der wichtigste Preis für Games in Deutschland verliehen, der Deutsche Computerspielpreis eben, kurz DCP. Unser Spielekritiker und Journalist Dennis Kogel hat das alles streng im Blick und er kennt sich mit dem Preis auch deshalb gut aus, weil er selbst in der Jury saß. Hallo Dennis.
Hi, ja, zumindest 2021 bis 2022, nicht dieses Jahr.
Nicht dieses Jahr, aber wie ist das beim Deutschen Computerspielepreis? Also wird er heute Abend wirklich derbe auf den Lack gehauen in München?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung... Naja, gar nicht so festlich wird, wie man denkt. Also, weil einerseits klar, ne, es geht da um Preise, es geht auch vor allem um Preisgelder oder muss man ganz genau sein, um Fördergelder, weil mit dem Geld sollen neue Spiele entwickelt werden. Es gibt 800.000 Euro insgesamt, die verteilt werden, aufgeteilt auf 15 Kategorien. Das ist schon eine Menge Geld. Andererseits, ich glaube, das wird ein komischer Termin heute Abend, weil die Spielebranche durchlebt gerade wirklich eine massive Krise. Mhm. Seit letztem Jahr haben in der Branche weltweit über 10.000 Menschen ihre Jobs verloren, auch in Deutschland. Es wurden zahlreiche Studios, klein und groß, dicht gemacht, verkauft, geschlossen. Und es scheint auch immer schwieriger zu werden, mit Spielen Geld zu verdienen. Und auch der Marktanteil an Spielen aus Deutschland ist eher rückläufig, wenn man den Markt beobachtet. Und eigentlich sollte es ja bei uns hier in Deutschland eine staatliche Games-Förderung geben, um Entwicklerinnen und Entwicklern zu helfen. Aber seit letztem Mai, also seit Mai letzten Jahres, sind die Mittel ausgeschöpft. Die Förderung liegt bis Ende dieses Jahres auf Eis. Gerade gibt es einen neuen Entwurf, der wird auch ganz, ganz schlimm kritisiert. Und wenn ich jetzt so mit Entwicklerinnen und Entwicklern in Deutschland spreche, dann höre ich gerade vor allem von großer, großer Zukunftsangst.
Oho, und würdest du sagen, das merkt man möglicherweise auch diesem Jahrgang an, also auch den nominierten Spielen selbst?
Ja, ich würde sagen schon. Also ein gutes Beispiel wäre da das Spiel Atlas Fallen. Das ist eines der drei Spiele, die für den Hauptpreis nominiert sind. Ist so ein Fantasy-Abenteuer, Monster verkloppen und so weiter und so fort. Von Deck 13 aus Frankfurt. Das ist so eines der prominentesten Studios aus Deutschland, die aber mit diesem Spiel einen ziemlichen Flop produziert haben. Der hat sich schlecht verkauft, hat mäßige Kritiken eingefahren. Der Publisher nennt es in offiziellen Geschäftsberichten eine Enttäuschung. Zeigt für mich auch so ein bisschen, es gibt auch einfach nicht so viele wirklich große Spiele aus Deutschland, die dann auch eingereicht wurden für diesen Preis. Und ich finde es auch interessant zu schauen, welches Spiel nicht nominiert wurde. Nämlich das deutsche Spiel, das letztes Jahr international am meisten Aufsehen erregt hat, nämlich Shadow Gambit. Das ist so ein Piratentaktik-Abenteuer. Wurde in Deutschland als auch international so von der Presse gefeiert. Ist aber nicht unter den Nominierten, weil das Studio dahinter, Mimimi Games aus München, die haben schon angekündigt, dicht zu machen, weil der Markt zu schwierig ist für sie.
Oh, das klingt jetzt also eher wirklich nach Katerstimmung. Aber würdest du sagen, jetzt bei diesen nominierten Spielen sind doch vielleicht aber auch ein paar darunter, die es wert sind, ausgezeichnet zu werden?
Ah ja, doch, doch. Also es gibt so einen klaren Favoriten dieses Jahr, heißt Fall of Porcupine vom Kölner Studio Critical Rabbit. Und das ist so ein Spiel, das erzählt vor allem eine Geschichte, möchte aber auch gleichzeitig aufmerksam machen auf die vielen Krisen in unserem Gesundheitssystem. Weil die Geschichte, die basiert so auf Interviews mit Menschen aus Medizin und Pflege und das klingt jetzt eher nach so einem Bildungsspiel, eher nach was Ernstem. Ist aber ein sehr verspieltes Spiel, so dargestellt mit sprechenden Tieren. Der Hauptheld ist ein Taubenmann, der als Assistenzarzt in so einer Kleinstadt arbeitet. Und das ist nominiert in den Kategorien Bestes deutsches Spiel, Beste Story, Bestes Audiodesign, Bestes Debüt. Ich würde sagen, das ist so ein künstlerisch und kulturell wertvolles Spiel, wenn jetzt auch nicht das Spiel, das einfach am meisten Spaß macht. Und das wäre zum Beispiel das hier.
I am a military clone.
Das wird sofort klar, was das ist. Das heißt, Everspace 2 ist sehr viel einfacher zu erklären. Im Weltraum rumfliegen, mit Lasern auf Raumschiffe schießen, ist einfach ein richtig gut gemachtes Actionspiel. Ist auch sehr, sehr erfolgreich finanziell und Kritik lieben das. Also verkauft sich toll, Leute lieben das. Ist der zweite Favorit des Abends, ebenfalls nominiert in 4 Kategorien, darunter eben Spiel des Jahres. Und ich bin da so ein bisschen gespannt, wer von diesen beiden großen Spielen oder diesen beiden Favoriten den großen Erfolg einfahren wird, weil es da ja nochmal so um die Fragen geht, sollte der Preis eher so an ja einfach gut gemachte, erfolgreiche Spiele gehen oder soll der eher helfen, so Kunst zu fördern? Aber insgesamt muss ich sagen, so unter den nominierten Spielen sind nur wenige Spiele dabei, die ich als Kritiker wirklich, wirklich spannend finde und die auch so beim Gamer-Publikum gut angekommen sind. Und das liegt aber, würde ich sagen, nicht irgendwie am Preis oder an der Juryarbeit, sondern auch wirklich einfach an der sehr schwierigen Lage in der Games-Industrie gerade.
Puh, also wenn ich jetzt doch nochmal so zusammenfassen würde, was für mich jetzt nach unserem Gespräch bis hierhin bleibt, dann würde ich sagen, also für die Spielefans in Deutschland nicht so wirklich goldene Zeiten, oder? Würdest du da mitgehen?
Ja, also das klang jetzt bei uns wirklich alles so maximal trübselig, aber ich will hier an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für deutsche Spieleentwicklerinnen und Entwickler, weil die Lage ist gerade wirklich nicht einfach und trotzdem gibt es auch ganz, ganz viele Projekte, die ich gerade mit großem Interesse beobachte. Vor kurzem ist zum Beispiel so ein kooperatives Fantasy-Spiel Enshrouded rausgekommen. Spielerinnen und Spieler lieben das, es verkauft sich auch extrem gut, hat tolle Kritiken. Dann gibt es noch den Erfinder der beliebten Siedlerreihe, der macht jetzt ein neues Spiel, das könnte auch ganz groß werden. Und daneben gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele kleine Studios, die wirklich allen Widrigkeiten zum Trotz an tollen kreativen Projekten arbeiten. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung auch für die Zukunft von Games aus Deutschland.
Heute Abend also erstmal der Deutsche Computerspielpreis, die Preisverleihung in München. Das kann man sich auch anschauen via Livestream, zum Beispiel auf YouTube oder auch via Twitch. Dennis Kugelke, tausend Dank für deinen ja doch schonungslosen Bericht.
Sehr, sehr gerne.
Danke. Orte für Kultur heißt eine neue lose Reihe hier im Kompressor, in der schauen wir auf engagierte, besondere und oft auch einfach sehr coole Orte für Kultur bzw. Subkultur jenseits der großen Metropolen. Was macht die Kunst da, wo der rote Teppich selten ausgerollt wird? Was leisten Leute an Orten, wo das kulturelle Angebot nicht wirklich groß ist oder wo es auch erst wirklich mühsam erkämpft werden muss, wo Spaltung herrscht oder Demokratie gefährdet ist? Kurzum, wie macht Kulturarbeit die Welt ein Stückchen besser? Den Auftakt der Reihe macht das Schambrowski im Norden Erfurts. Das Schambrowski ist zugleich Kino, Filmverleih und Fachbibliothek für Graffiti. Und gegründet hat es der Filmverleiher Tom Urban. Den begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo nach Erfurt.
Hallo, hallo.
Wie kommt eigentlich dieser hübsche Name Schambrowski zustande?
Das ist mein alter Ego gewesen. Ich habe zusammen mit einem Freund, haben wir immer Geschichten hin und her geschrieben und jeder braucht ein alter Ego. Und eigentlich sollte der Laden ursprünglich Gold und Pelz heißen, weil vorher so ein skurriler Laden in unserem Laden war. Und aber haben gedacht, der Humor wird dann vielleicht nicht ganz so gut verstanden.
Ja, das steht zu befürchten.
Und da haben wir dann gedacht, lange gesucht, dann dachten, ach komm, wir machen einfach Schambrowski und gut ist.
Jetzt liegt dieses Schambrowski im Erfurter Norden, direkt an der Magdeburger Allee, die, das habe ich mir sagen lassen, berühmt, berüchtigt ist. Wofür genau? Also was kennzeichnet diesen Stadtteil?
Berühmt, berüchtigt? Ich glaube, wir Leute, die da wohnen und arbeiten, sehen das gar nicht so berüchtigt. Aber ich glaube, nach außen ist es schon ein Viertel, was sich etwas unterscheidet vom Rest der Stadt, weil es, glaube ich, eine größere Bandbreite an Lebensentwürfen hat, auch was die Herkunft der verschiedenen Leute angeht und, sag ich mal, die finanzielle Situation oder soziale Situation, in denen sich die verschiedenen Leute befinden. Ich glaube, das ist eine Herausforderung fürs Viertel. Und ich glaube, formell gesehen ist es auch die Straße als Gefahrengebiet gelabelt. Ich glaube, das trägt dann so einer Wahrnehmung bei, die wir aber jetzt, glaube ich, größtenteils gar nicht so teilen.
Ja. Jetzt ist der Ort ursprünglich Ihr Firmensitz, nämlich die Geschäftsstelle von Rotzfrech Cinema. Das ist Thürings einziger Filmverleih. Wie kam überhaupt die Idee auf, das Büro zu erweitern und zum Veranstaltungsort zu machen?
Das war eigentlich, glaube ich, eine Aneinanderreihung vieler Zufälle und zwar auf jeden Fall nicht so geplant, sondern wir wollten eigentlich auch erst in ein ganz anderes Viertel ziehen und hat damals meine Freundin gesagt, dass sie das gar nicht so fühlt, in diesem Viertel zu sein. Und dann habe ich ein anderes Viertel auch angeguckt und die Magdeburger Allee einmal abgelaufen mit dem dortigen Quartiersmanager. Und dann standen wir vor diesem Laden und da kam meine überaus nette Nachbarin Christiane aus dem Buchladen gegenüber raus. Und damit war das eigentlich schon geklärt, dass wir auf jeden Fall dorthin gehen, weil das so nett und freundlich war. Mhm. Und dann sollte eigentlich das nur unsere Geschäftsstelle werden, im Sinne, dass da unser Arbeitsplatz ist. Und dann habe ich aber zu meinen Kollegen gesagt, ich will gern so eine Art kleines Kino haben. Nur ganz, ganz klein, damit die Filme, die uns angeboten werden, damit ich die so gucken kann wie in einem richtigen Kino.
Ah, ja. Mhm.
Und dann hatten wir die Idee, dass wenn wir das einmal aufbauen, kann man das ja auch gegenüber dem Viertel öffnen. Und haben dann kleine Veranstaltungen angefangen, bis wir dann im letzten Jahr entschieden haben, ich glaube, die Zeit ist reif für einen regelmäßigen Kinotermin. Und das ist dann bei uns der Kinodonnerstag geworden. Und genau, das hat sich dann einfach so entwickelt. Und mittlerweile passiert da noch viel mehr als Kino. Zum Beispiel ist morgen eine Lesung und am Samstag spielt ein kleines Orchester vom Theater Erfurt zum zweiten Mal bei uns mit Geige und Klavier. Quasi so klassische Hochkultur, könnte man sagen. Mhm. Also es ist mittlerweile schon mehr als das eigentliche Kino.
Und jetzt gibt es ja aber Ihren Ort noch nicht so schrecklich lange, nämlich erst seit nicht mal 2 Jahren. Das heißt, das ist wirklich noch ein ganz frisches Projekt. Wie ist denn Ihre Bilanz bisher? Wird das gut angenommen?
Die Bilanz ist sehr, sehr gut, würde ich sagen, weil, glaube ich, ich und auch die anderen im Verein und im Laden nie damit gerechnet haben, dass es sich so schnell und so nett entwickelt. Und was mir irgendwie wichtig war, dass man das schafft, den Ort, dass der nicht so schnell subkulturell geschlossen ist, weil wir kommen ja schon eher aus so einer Subkultursparte mit dem Filmverleih und ich wollte aber, dass das ein Ort ist für alle und das ist uns, glaube ich, gelungen, indem zum Beispiel bei uns auch 13-Jährige, 14-Jährige, die nach der Schule irgendwie nichts zu tun haben, bei uns reinschauen und gucken, was so passiert, bis hin zu älteren Damen und Herren, mit denen wir auch Kino machen und Leute aus verschiedenen Städten, Regisseure und Regisseurinnen aus verschiedenen Orten und Zusammenhängen. Also, dass es wirklich gelungen ist, dass da verschiedenste Leute mit verschiedensten Hintergründen da ankommen, sich da zu Hause fühlen und da auch Dinge machen. Was mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass die Leute das alles selber machen. Also, ich will niemanden groß bespaßen, sondern mein Ziel ist es, die Leute da eher so zu unterstützen, dass es ihre eigene Veranstaltung ist und sie da für sich Sachen mitnehmen können und umsetzen.
Ein wiederkehrendes und auch sehr beliebtes Format im Schamborski heißt Filme für die reifere Jugend. Über dieses Format müssen Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen. Wie kam das zustande und wer ist da federführend tätig?
Zustande kam das durch den Buchladen nebenan, den Contineo. Das sind ja meine lieben Nachbarinnen. Und da arbeitet auch die Rosi. Die ist mittlerweile, würde ich sagen, auch schon über 65, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und die hat natürlich viele Freundinnen und darüber habe ich die Anita irgendwann kennengelernt, wo ich sagen würde, das ist mittlerweile auch eine Freundin von mir. Mhm. Und die habe ich irgendwann aus so einer Laune heraus gefragt, ob sie nicht eigentlich auch mal Lust auf Kino hat. Und habe dann mit so Begriffen jongliert wie Seniorenkino, was sie natürlich sofort zurückgewiesen hat. Und da ist sie auf diesen Titel gekommen, Filme für die reife Jugend. Das hat mich sofort angesprochen und jetzt seit über einem Jahr gibt es diese Veranstaltung ja auch. Und jetzt weiß ich auch, was sie damit meint. Also hat sie mir vorher schon erklärt, aber jetzt habe ich das auch so gefühlt, dass das halt für alle offen ist und dass reifere Jugend, da fühlen sich 30-Jährige angesprochen, aber auch 80-Jährige. Und ich glaube, das ist auch die Bandbreite der Leute, die zu dieser Kinoveranstaltung kommen. Genau, und so hat sich das entwickelt. Ich glaube, Anita hat am Anfang nicht ganz verstanden, dass ich das nicht für sie mache, sondern dass das immer ihre Veranstaltung ist. Da bin ich auch bis heute nicht müde geworden, ihr das immer zu sagen. Sie wollte mich immer ärgern, hat immer mich vorgestellt als ihr Chef. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht dein Chef, ich bin dein Kollege oder jetzt dein Freund. Aber alles außer dein Chef.
Und was wird da programmiert bei dem Kino für die reifere Jugend? Also sind das dann so Arthouse-Filme oder ABBA, Mamma Mia oder was kann man da sehen?
Wir haben am Anfang alle Miss Marple-Filme geguckt.
Ach toll. Mhm.
Und mir ist halt wichtig, dass die sich selber ihre Filme aussuchen. Jetzt haben wir, glaube ich, letzten Dienstag das Nonnenrennen gezeigt. Das ist, glaube ich, so eine relativ aktuelle französische Komödie. Und Anita ist wichtig, dass sie für ihr Publikum Filme aussucht, die sie aus dem Alltag rausholt und wo es auch so ein bisschen humoristischer zugeht und also jetzt keine schweren Dokumentationen, keine schweren Dramen oder dergleichen, sondern es geht eher um auch was Leichtes, auch mit Kaffee und Kuchen davor. Das fand ich irgendwie immer wichtig, dass man da auch Zeit hat, irgendwie einfach Zeit zu verbringen und zu sprechen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Das hört sich jetzt einfach doch fast alles zu schön an, um wahr zu sein. Wie finanziert ihr euch? Funktioniert auch das zufällig?
Vielleicht ist das eine der größten Herausforderungen. Es funktionierte dadurch, weil wir haben als Filmverleih die Thüringer Gründerprämie gewonnen. Damit haben wir das erste Jahr den Laden finanziert. Mhm. Im zweiten Jahr waren wir Teil des Media Start Programm von der Mitteldeutschen Medienförderung. Das hat dann im zweiten Jahr den Laden finanziert. Und jetzt sind wir quasi aus allen Förderungen rausgefallen und haben jetzt aber, Stand gestern, kam der Brief vom Amtsgericht, sind jetzt ein eingetragener Verein, weil der Filmverleih kann den Laden nicht, das sind, kann man ja offen reden, 800 Euro Miete im Monat. Ah. Das können wir gar nicht als kleinster Filmverleih der Welt finanzieren. Mhm. Und da wir mittlerweile nur noch ein kleiner Teil sind, der den Laden bespielt und die hauptsächlich eigentlich Kulturarbeit ist, haben wir gesagt, es gibt jetzt einen Verein, der jetzt gegründet ist und der muss quasi einen Teil der Miete von 300 Euro quasi selber tragen. Und da wollen wir, glaube ich, im nächsten Monat so eine Kampagne starten, dass man Fördermitglied werden kann, damit wir die regelmäßige Miete finanziert kriegen. Und das ist mir auch und den anderen allen sehr wichtig, dass der Ort erhalten bleibt im Viertel und genau an dieser Stelle. Und das Programm lässt sich meist über andere Fördertöpfe finanzieren, aber die Miete, das ist immer ein bisschen schwieriger. Darum haben wir gedacht, auch mit Blick auf die Landtagswahlen, wir wollen eigentlich, was die Miete angeht, unabhängig sein und lieber unserem Netzwerk verpflichtet sein oder von denen abhängig sein, in Anführungsstrichen, als von irgendwelchen öffentlichen Fördertöpfen. Und darum gibt es diese Kampagne dann Fördermitglied werden.
Das Schamborowski im Norden Erfurts hat heute den Anfang gemacht in unserer kleinen Serie hier im Kompressor Orte für Kultur. Ganz, ganz herzlichen Dank an den Gründer Tom Urban. Schönen Tag für Sie.
Ihnen auch. Danke, danke.